So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und man kann es unschwer erhören, denn wir sind wieder in einem Café. Ich bin zurzeit noch in Frankfurt und Werbung unbezahlt. Man kann es vielleicht schon erahnen, der ein oder die andere von euch. Wir sind in einem Café, nämlich im Café Karin. Das mag ich hier sehr. Also wenn jemand von euch mal in Frankfurt ist, er muss oder sie muss einfach mal hierher kommen. Toller Kaffee, tolle Bedienung, macht richtig Spaß. So, mein heutiger Gast ist auch hier, sitzt mir gegenüber. Eine großartige Künstlerin, Sängerin, klassisch ausgebildet, preisgekrönte Bauch- und Bauchsängerin, Bauchrednerin und Bauchsängerin. Sie heißt Mozzarella alias
Sabine Murza.
Hallo und herzlich willkommen. Großartig, schön dich zu hören oder zu sehen vielmehr. Sag mal, du bist ja ein Phänomen. Du hast wie viele unterschiedliche Puppen, die du bespielst?
Vier Stück.
Wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist ja eigentlich klassisch ausgebildet als Sängerin. Du bist auch Schauspielerin, habe ich gelesen. Wie ging denn damals dein Weg los? Also ich meine, war das schon immer so, dass du auf die Bühne wolltest und hast gesagt, ja klar, ich will die Leute unterhalten als Schauspielerin, als Künstlerin, als Sängerin?
Ja, also ich wollte schon als kleines Kind Sängerin werden. Ich war eines dieser Kinder, das mit der Haarbürste vom Spiegel gepostert. Und eigentlich wollte ich mal Popstar werden.
Ach.
Ja, ich habe immer Madonna und Nena und wie sie alle hießen, nachgemacht. Ja, und ich habe einfach leidenschaftlich gerne gesungen. Schon im Kindergarten, wenn ich ein Lied gelernt habe, bin ich zu meiner Oma und zu meiner Mama und der ganzen Verwandtschaft, habe ich es vorgesungen. Und tatsächlich habe ich mir das komplett selbst erarbeitet. Ich habe einfach singen, ist für mich einfach eine Leidenschaft, weil das einfach auch was mit einem macht. Also die Stimme, die durch den Körper fließt, das ist einfach auch ein, das kann man gar nicht beschreiben. Und das hat mich immer schon als Kind fasziniert. Und dann bin ich irgendwann mit 18, habe ich eine Bekannte getroffen im Bus und die hatte Gesangsunterricht. Und da habe ich gesagt, wie, das kann man lernen? Und dann habe ich einfach am Musiktheater in Gelsenkirchen, ich komme aus Gelsenkirchen, angerufen beim Pförtner und habe gesagt, hallo, ich hätte gerne eine Gesangslehrerin. Und so kam das dann. Als Opernsängerin, hat Wagner gesungen und ich kam damals mit meinen Pop-Rock-Noten, war großer Janis Joplin-Fan immer, die ja schon lange tot war, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Und habe gesagt, ja, ich möchte gerne singen, aber keine Opern. Und dann war ich ihr Pop-Rock-Experiment. Und das war sehr lustig. Und später dann, so nach 3 Jahren, habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber auch Klassik lernen. Da war sie erst ein bisschen skeptisch. Hat gesagt, hoffentlich verlernst du das dann nicht. Das andere. Ich so, nein, ich möchte beides lernen. Und dann haben wir uns da dem auch gewidmet. Und das war dann auch die richtige Entscheidung.
Ach, spannend. Und ist deine Familie quasi auch künstlerisch? Oder bist du sozusagen das einzige schwarz-weiße Schaf?
Also meine Eltern haben sich beide im Akkordeonorchester kennengelernt. Meine Mutter ist leidenschaftliche Akkordeonspielerin, spielt immer noch Akkordeon. Ach. Mein Vater musste Akkordeon spielen.
Durch deine Mutter?
Nee, durch seine Eltern. Ach. Das gibt's Lerninstrument.
Ach, das ist
und
spannend.
Und dann haben die sich da beide kennengelernt. Meine Mutter hat es nach wie vor geliebt. Mein Vater hat dann irgendwann aufgehört mit dem Akkordeonspielen, aber es ist schon so, dass die Musikalität mir in die Wiege gelegt wurde, weil ich auch viel mit meiner Mutter gesungen habe zusammen. Und auch damals als Kind, ich durfte mir immer aussuchen, ob ich jetzt vorgelesen bekomme oder ob wir zusammen singen. Und das hat sich immer ziemlich die Waage gehalten. Also aus der Musikerfamilie komme ich jetzt in dem Sinne nicht.
Aber spielst du selber auch Akkordeon?
Nee.
Nee, das hast du dann nicht. Also da ging die Tradition nicht
weiter. Ich fand das immer uncool als Kind. Heute ärgere ich mich. Ich finde das ein total tolles Instrument. Aber damals, man will sich auch abgrenzen von den Eltern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so kein Instrumententyp. Also ich bin jemand, der gerne aus sich selbst heraus das ohne Instrument produziert. Also die Stimme war immer mein Instrument. Also Gesang, Schauspiel oder der Körper an sich. Getanzt habe ich ja dann auch. Und ich habe lange in Musicals auch gespielt. Mhm. Und mein Instrument sind jetzt die Puppen, habe ich festgestellt.
Aber bevor wir noch zu den Puppen kommen, interessiert mich noch dein Weg. Das heißt, du hast diese, du bist dann in jungen Jahren da hingezogen, hast deine Gesangsausbildung gemacht und dem stand dann auch das Schauspiel offen? Oder wie bist du dann weiter?
Es war dann so, dass ich zu meiner Lehrerin irgendwann gesagt habe, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann sagt sie, ja, geh doch zum Musical. Und dann sage ich, ach, wie Musical? Hä, die kommen doch alle aus Amerika. Nee. Guck mal, nimm mal ein bisschen Schauspielunterricht und dann habe ich mich auch beim Ballett angemeldet und ich war nie auf einer Schauspielschule, aber ich hatte eine private Schauspiellehrerin, mhm. bei der ich dann so ein Jahr war. Und dann bin ich über einen Bekannten vom Musiktheater dann ans Theater neu. Erst war ich in der Rocky Horror. Jetzt kält das Mikro hier fast um.
Alles live.
Wenn man mit Händen und Füßen redet, ne? Ich muss weiterhin anfangen. Ach ja, wenn man jetzt so.
Ja, natürlich.
Du möchtest so richtig, dass ich aushole. Wir haben ja Zeit.
Du musst nicht, genau. Wir sind hier nicht im Fernsehen. Das heißt, ich will dich ja kennenlernen.
Man ist so auf Speed.
Ja, ich weiß.
Du bist getrimmt.
Ein Profi, aber ich will dich ja kennenlernen und auch hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer, weil das ja total spannend ist, weil am Ende hoffe ich ja, dass du vielleicht sogar eine Inspiration bist für die Menschen da draußen, die dann sagen, ach, sehr spannend, wie dein Weg war. Ja. So. Deswegen interessiert mich, wie du angefangen hast.
Richtig, ja. Mhm. Der Kern war wirklich eine Freundin von mir, die hat damals in Essen im Alto-Theater im Extrachor gesungen. Das ist ja so ein Chor, der aus Laien besteht, aus professionell, also guten Laien, der Opernchor aufgestockt wird, wenn man mal viele Stimmen braucht. Und die hat da gesungen und die hat einen Aushang gesehen, dass am Musiktheater in Gelsenkirchen Chorsänger für die Rocky Horror Picture Show gesucht wurden. Ja. Weil die wurde damals bei uns am Theater gespielt und die wurde dann ins Disco-Zelt verlegt. Und sie hat dann gemeint, ruf doch da mal an. Und dann habe ich gesagt, nee, da traue ich mich nicht. Also das war jetzt auch nicht so, das war schon so ein beruflicher Aushang. Ne?
Ja, ja.
Ich sage, nee, das traue ich mich nicht. Und dann sagte sie, wenn du da nicht anrufst, rufe ich da an und gebe mich als dich aus.
Ach.
Und ich so, nein, bloß nicht. Dann meinte sie, ich rufe dich in 10 Minuten zurück. Und wenn du da nicht angerufen hast, rufe ich da an.
Sehr gut.
Und ich so, okay, ich rufe da an, so hallo. Und dann habe ich da halt angerufen, jemand erreicht und der meinte zu mir, ja, große Chancen haben Sie nicht, aber kommen Sie mal.
Wieso hat er das gesagt?
Weil ich damals Justizangestellte beim Amtsgericht war.
Ach, warst du auch? Ja, meine Mutter war das auch.
Deine Mutter war das auch.
Ja, Justizangestellte im Kriminalgericht Moabit in Berlin. Ja, ist ja verrückt. Das ist ja echt, das hast du auch gemacht.
Ich habe mal einen anständigen Beruf gelernt, glaube ich, aber ja. Hilft mir aber auch heute.
Ja, glaube ich.
Ich kann ja immer noch 400 Anschläge schreiben und auch so von der Struktur ist das schon ganz gut.
Bevor wir deine Karriere weitergehen, ist das auch sowas, was dich vielleicht immer wieder erdet, dieser Beruf, den du da ausgeübt hast?
Ja.
Ja.
Also insofern, dass ich sage, ich habe das normale Leben kennengelernt. Dass ich einfach sage, ich weiß, wie es ist zu arbeiten. Und es war für mich auch von Anfang an irgendwo eine Zwischenstation, auch wenn ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, für mich war das Utopie, dass ich irgendwann mal am Theater lande. Aber trotzdem weiß ich noch, als ich die Prüfung bestanden habe, habe ich geweint. Nicht vor Glück, sondern vor Traurigkeit, weil ich gedacht habe, ist es das jetzt gewesen?
Was? Wirklich? Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja danke für den Einblick. Finde ich ganz spannend. Aber und da wurde dir klar, spätestens, ich muss hier noch was anderes machen.
Ich habe, während ich die Ausbildung gemacht habe, natürlich den Gesangsunterricht genommen und auch den Schauspielunterricht und den Tanzunterricht. Und habe da natürlich, das war auch cool, weil ich konnte das ja davon auch finanzieren. Ich lag meinen Eltern nicht auf der Tasche.
Ja, stark.
Das war schon ziemlich cool. Und ich wusste dann, ich habe dann Blut geleckt. Also ich wusste ja immer schon, als Kind, dass ich das wollte. Und da war dann für mich klar, irgendwie geht das. Und dann hat mir meine Gesangslehrerin dabei geholfen. Die hat gesagt, ja gut, dann jetzt guckst du mal. Und hat mir halt die Tipps gegeben. Ja, und dann war dieses Engagement bei der Rocky Horror Picture Show in Gelsenkirchen im Chor. Das ging irgendwie 3 Monate. Und
es hat geklappt, Ima.
Es hat geklappt, die haben mich dann genommen.
Freundin hat alles richtig gemacht.
Ja, und dann habe ich sogar gesagt, das war so witzig, dem Oberspielleiter damals, die haben gesagt, ja, ich würde auch meinen Job aufgeben. Und bist du verrückt? Du kannst doch jetzt hier nicht wegen 3 Monaten deinen Job aufgeben. Ist doch, ich würde das machen.
Ja.
Ich will da weg.
Ja.
Nein, das machst du weiter, bitte nicht wegen dem. Ja, und dann habe ich das gemacht und das hat auch Spaß gemacht. Ich wusste natürlich, ich möchte schon Hauptrollen spielen.
Ja, ja, klar.
Das war halt schon schön. Und dann hatte ich da einen Bekannten und der kannte wiederum den Intendanten vom Theater Neu-Ulm. Das war ein ganz kleines Theater. Und dann hatte ich da vorgesungen und die haben mich dann auch sofort genommen. Dann war ich auch, aber auch die Rocky Horror Picture Show. Nein. Es war so eine Rocky Horror Picture Show Welle. Was natürlich gut ist, man verliert, wenn man als Anfängerin Rocky Horror Picture Show gespielt hat, dann verliert man alle Hemmungen später im Theater.
Alles durch hätte.
Alles durch. Genau. Und da hatte ich dann die Zweitbesetzung für die Hauptrolle und da war ich schon total glücklich. Dann
wow.
So, boah, ich kann das jetzt singen und da war ich dann auch sehr, sehr froh. Und viel, viel später, ich mache mal einen kleinen Sprung,
ja,
wir
bitte.
Können ja noch zurückgehen, ja. Hab dann immer noch weitere Theaterengagements in Musicals bekommen. Und irgendwann suchten die für Evita eine Rolle am Musiktheater Gelsenkirchen. Das, die nennt sich die Geliebte von Perron damals. Also der hatte ja in echt so eine,
ja.
Der viele Affären.
Ja.
Der neben der Evita und es, man suchte dann eben eine junge Frau, die eben diese Geliebte spielt. Und dann hatte ich den Menschen vom Musiktheater wieder angerufen.
Ach.
Ich hatte ihm eine Bewerbung geschrieben. Und da rief er mich an und sagte, die Murza ist verrückt. Sie hat es getan. Sie hat es getan. Die hat ihren Job geschmissen. Du bist ja verrückt. Du hast die Rolle.
Nein. Ach, da war er dann da drüben.
Da war er immer noch da.
Naja.
Und er hat gesagt, ja, dass er das irgendwie dann doch irgendwie bewundernswert fand, dass ich das gnadenlos durchgezogen.
Du hast es dann da auch gespielt?
Ihr habt die Rolle dann auch gespielt.
Super. Ja. Ach, wie toll das. Also, was ich so schön finde bei dir, dass du hattest eine Vision und eine Leidenschaft, ja, in dir, die sich ja bis heute ausbezahlt hat. Und
ja,
auch du hattest recht mit dem, was du gemacht hast. Also, du hast auf dich gehört. Trotz dessen, dass du eine Berufsausbildung gemacht hast, die ja quasi so gar nicht in dein künstlerisches Dasein passte oder passt. Stark.
Insofern der Umgang mit Sprache, den hat man ja beim Gericht und ich war immer gut in Deutsch und das war auch der Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich möchte irgendwas mit Sprache, mit Deutsch machen. Allerdings, als sich die Türen des Amtsgerichts hinter mir für immer schlossen, das war ein Gefühl, das, ich glaube, das hatte ich danach nie wieder, eine pure Freiheit. Und wenn ich heute so zurückerinnere, dann denke ich, ich war unglaublich tief in meinem Urvertrauen. Ich wusste irgendwie, mir kann nichts passieren, weil ich das so unbedingt wollte.
Stark.
Wenn man älter ist, mal zurückdenkt, dann denke ich so, boah, mein Gott, war ich mutig, weil heute dann manchmal denkt man so, oh je, oh je, oh je.
Aber das ist so.
Das, ja.
Du sagst das so schön, weil ich glaube, das ist ja. So im Alter wird man ja auch vorsichtiger. Ne? Man hat sich ja auch was aufgebaut, in Anführungsstrichen. Das heißt, marginal gesehen will man da auch nicht zurückfallen. Also marginal in Anführungsstrichen. Auch das was man erreicht hat, ne? Egal ob es das Auto, die Wohnung oder sowas, die möchte man nicht aufgeben. Aber wenn man noch jung ist, dann ist man ja auch ein Stück weit naiver, weil man noch nicht so verletzt wurde vielleicht in vielerlei Hinsicht. Ne? Man ist ja auch noch ein Stück weit unerfahrener. Und ich finde es so schön anhand deines Beispiels, dass du einfach losmarschiert bist und mutig warst und losgingst und das hat sich ja, also man sieht ja hier an dir, dass das alles geklappt hat. Toll, also finde ich richtig stark. Schönen Dank für die Geschichte oder diesen Einblick. Also du hast gespielt, du hast gesungen, du hast in unterschiedlichsten Rollen Musicals gespielt, in unterschiedlichsten Orten. Irgendwann, und diese Frage hast du wahrscheinlich schon 100 Mal, aber die muss ich einfach mal stellen, du bist ja Bauchrednerin, wie, du hast gerade gesagt, du hast ein Gespür für Sprache, du warst immer gut in Deutsch, trotzdem ist das ja nochmal ein Weg, wie kamst du denn auf die Idee, Bauchrednerin und dann auch noch Bauchsängerin zu werden? Ich meine, dass du singen kannst, ist klar, aber das ist ja die nochmal ein Popping obendrauf.
Das hat sehr lange gedauert. Ich hatte erst am Theater dann das Gefühl, ich muss was Eigenes machen. Irgendwann kam bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, weil man ja im Musical auch nie ein Festengagement hat. Und dieses ständige Rumreisen und man muss ja immer irgendein Typ sein und dem Typ entsprechen und man hat diese Vorsingen und dann kam erstmal der Umweg zum Sprechen, zum professionellen Sprechen. Also ich war in Baden-Baden, habe da wieder was mit Horror, den kleinen Horrorladen, gespielt.
Was?
Und da war aber auch andere Musicals gespielt, wie Linie 1 und
ja, ja.
Jesus Christ Superstar und so weiter. Ja, jedenfalls, da bekam ich dann mit, dass es eben viele Sprecher gab,
aha,
für den SWR und für Arte gesprochen haben. Und mir wurde immer gesagt, ich hätte eine gute Sprechstimme. Und ich habe immer gedacht, ich will doch auf die Bühne, was soll ich hinter so einem Mikro versauern? Und dann war aber so nach einiger Zeit, wo ich so innerlich auch merkte, so oh, jetzt werde ich langsam so ein bisschen müde und dieses Reisen und immer dieses Anbiedern und immer wieder dieses Vorsingen. Und dann habe ich mich einfach bei den Tonstudios beworben und bin dann jetzt auch immer noch Sprecherin für Arte und für den SWR.
Wie toll.
Ja.
Und trotz KI, muss man ja da sagen.
Trotz KI, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe... Also bestimmte Dinge, da wären wir schon wieder beim anderen Thema, aber ja, auch ein interessantes, spannendes.
Das machst du ja, ja auch noch sozusagen.
Ja, ja. Weil die, ich glaube, die Seele der Stimme, also wenn man wirklich etwas fühlt, das, ich glaube nicht, dass die KI das schafft.
Zumindest noch nicht, ne?
Ja, muss man, ja, aber man weiß nicht. Teilweise ist es schon erstaunlich gut. Aber ich wollte eigentlich erzählen vom Bauch reden, genau. Ich wollte nur diesen Zwischenschritt, das war spannend, wirklich so ein Erholungsschritt für mich.
Ja.
Das habe ich wirklich sehr lange exzessiv gemacht, auch fast ausschließlich davon gelebt. Habe dann meine Partyband, mein Jazz-Trio gegründet, weil ich auch mal ankommen wollte. Und ich habe mich in die Stadt Baden-Baden verliebt.
Mhm.
Und ich kam dahin und fühlte mich sofort zu Hause. Ach. Generell Baden-Württemberg. Ich bin da wirklich gebürtiges Schalker Mädchen.
Ja, deswegen gibt es ja auch gerne die Kanalratte aus Sonne-Eickel mit dem Schalkeschal.
Und ich liebe und schätze das Ruhrgebiet nach wie vor, auch die Offenheit und die Leichtigkeit, die da auch herrscht, zumindest jetzt so im Umgang miteinander, ist ja schon auch echt was Besonderes.
Ja.
Allerdings hat mich diese Idylle und die Landschaft und die Architektur auch in Baden-Württemberg generell einfach total fasziniert. Und dann habe ich erstmal so mein Ding gemacht. Und ich erhole deswegen aus, weil meine erste Show, die ich dann geschrieben habe mit den Puppen, auch darauf aufbaute, auf den ganzen Liedern, die ich in meinem Leben halt auch gesungen habe. Und jetzt, oh, das ist aber echt eine lange Geschichte.
Ja, ist gut, ist spannend.
Ich das erzählen soll, aber es ist auch lang. Naja, irgendwann bin ich in eine Band eingesprungen und da war ein Kollege, der konnte Bauchreden.
Ja.
So, was? Was? Wie? Du kannst Bauchreden? Wie? Ich will das lernen, wie geht das? Und ja, dann hat er mir seinen Lehrer empfohlen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte immer schon Fable für Puppen.
Aha.
Ich habe immer Puppen geliebt und auch als Kind, die haben bei mir immer schon gesprochen. Also es war irgendwie ja logisch, die haben Augen, Nase, Mund, also sprechen die. Also eine Puppe muss ja sprechen, das macht ja keinen Sinn, wenn die da nur doof rumliegt. Und das war für mich mal immer eine Selbstverständlichkeit und ich bin natürlich ein großer Muppet- und Sesamstraßen-Fan, auch als Kind. Ich habe, glaube ich, noch bis 11 Sesamstraße geguckt, weil ich einfach cool fand mit den Puppen. Ja, und Bauchredner hatten mich immer fasziniert. Für mich waren das immer Aliens. Ich habe gedacht, boah, krass, wie geht das? Ne?
Ja, ja.
Und dann bin ich dann zu diesem Bauchlehrer. Bauchlehrer, also auch schon das Wort. Bauchredenlehrer.
Der richtig. Das stimmt ja irgendwie.
Genau, zum Bauchlehrer, genau. Und der hat damals schon gesagt, ja, mach das. Der hat es auch nebenberuflich gemacht, der war eigentlich Arzt.
Mhm.
Und hat zweimal im Jahr so Kurse gegeben.
Ach.
Ja, er war total cool. Und dann hatte der da seine 20 Schüler und es war ein Wochenende. Und er hat damals zu mir gesagt, ja, du musst das weitermachen, du kannst das. Ich habe damals auch da den Kakadu gekauft, meinen Dudu.
Ach, weil über ihn?
Ja, weil der damals immer Waisenkinder aufgenommen hat. Deswegen hat der Dudu auch so einen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Doch, du hast einen Schaden. Weil der, es gab ja immer Schüler, die dann wieder abgegeben haben nach 2 Jahren, wo sie gemerkt haben, ach, ich habe keine Lust, ich gebe die mal wieder in Kommission.
Aha.
Und dann hatte der da so einen Tisch mit Puppen und ich gesagt, okay, also der gefällt mir, den nehme ich mit. Und dann lag der 9 Jahre in der Schublade, der Dudu.
Ach.
Bis ich irgendwann mal mit einem befreundeten Regisseur gesprochen habe und in einem Nebensatz gesagt habe, ich kann auch Bauchreden. Der guckt mich mit großen Augen an und sagt, hä, wie? Mach mal vor. Und da habe ich was vorgemacht. Ja, wieso machst du nichts draus? Ich so, ja, weil, ich weiß nicht, so, ist ja dann Show haben.
Oh yeah.
Für mich war klar, wenn ich Bauchrede, dann richtig. Dann habe ich auch gleich ein abendfüllendes Programm. Dann richtig 90 Minuten Lustzugabe. Und dann sagt er, du, schick mir doch einfach mal ein Video mit der Puppe. Du musst dich lustig stylen, sprech mal ein bisschen. Und dann hat er das dann sehen und sagt, ich schreibe dir jetzt was. Und da hat er mir so den ersten Text geschrieben und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir den nochmal korrigiert und dann haben wir nochmal dran gefeilt und dann, ja, und dann hatte ich die Nummer. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, irgendwann muss ich die mal aufführen, aber wann?
Ja.
Und ich habe früher immer so Musical-Chanson-Abende gemacht.
Ja, ja.
Und dann kam wieder ein Angebot für einen Musical-Chanson-Abend und dann habe ich gesagt, ach, da baue ich jetzt mal den Dudu ein.
Ach.
Und in meiner immer noch naiven Art
sehr gut.
Ich dann gedacht, ach, dann lasse ich den Kakadu mal singen. Und ich denke, boah, irgendwie, was singen wir denn? Es fiel mir halt so My Way ein von Frank Sinatra. Und dann habe ich mit Dudu My Way als Duett gesungen am Schluss. Also ich habe die Nummer gemacht und dann wollte er singen. Mir dann nichts beigedacht. Ich habe gedacht, ach, ich singe einfach. Und dann kam die Nummer so gut an, dass das Publikum hinterher meinte, was war das denn? Das war der Hammer.
Ja.
Und die ganzen anderen 80 Minuten, die ich alleine auf der Bühne stand, sag ich, ja, wie hat euch das denn gefallen? Und dann sagten die, ja, war gut. Aber der Kakadu. Und dann kam irgendwann mein Regisseur und sagte, es war super, möchtest du nicht mehr mit den Puppen machen? Da kam erstmal mein Sänger-Ego. Nein, ich bin Sängerin. Ich werde mich doch nicht hinter einer Puppe verstecken.
Ja, sehr gut.
Zweimal drüber geschlafen und fand die Idee dann cool.
Super.
Und so habe ich dann Kalle und Adelheid kreiert, weil ich ja, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet komme, habe ich gedacht, naja, dann baue ich ja so ein Ruhrgebiets-Original. Und was könnte das dann sein? Ja, eine Kanalratte aus dem Kanal von Wanne-Eickel.
Ach toll.
So kam dann Kalle. Und der liegt mir natürlich vom Dialekt logischerweise sehr nahe. Und dann meinte dann mein Regisseur noch, naja gut, also da brauchst du aber irgendwie noch so ein Konträres zu dir. Dann nehmen wir doch die alternde Diva Adelheid noch dazu.
Aha.
Und da kam mir jetzt meine Opernausbildung wieder zugute.
Ach, super.
Weil der konnte ich meine Opernstimme geben.
Ach.
Weil ich dachte dann, ich habe ja nie bei der Oper gesungen. Die Oper war immer so ein Bonbon. Ich war natürlich immer der erste Sopran im Chor und habe natürlich auch mal was Klassisches gesungen, aber so Oper bin ich ja nie gegangen. War auch nicht mein Ziel, weil ich doch immer Pop, Rock, Jazz und so, das war ist schon meins. Aber dann habe ich gedacht, und dann hatte ich hatte immer das Gefühl, meine Opernstimme, die klingt immer so schrullig.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, der passt sich doch zur Adelheid.
Ja, ja, ja.
Und so kam dann Adelheid zu der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte.
Wahnsinn.
Und ich habe es einfach ausprobiert und alle haben gedacht, okay, was ist das jetzt? Und ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal.
Ja, ja. Und insgesamt 4 Puppen, jetzt haben wir von 3 gesprochen.
Genau, Kalle ist, dem habe ich dann AC/DC in den Mund gelegt,
yes.
Highway to Hell.
Ja.
Und er ist halt so der Rock'n'Roller, ne? Das ist halt so der Macho, der liebt Rock, Heavy Metal, der spielt Computerspiele, der ist Fußballfan, der ist Schalke-Fan, der räumt auch nicht auf, der trinkt gerne sein Bierchen und isst seine Currywurst und alles ist so.
Ja. Und
genießt das Leben auf seine Art.
Bevor du noch die 4. Puppe erwähnst, jetzt hast du ihn so schön charakterisiert, bereitest du dich vorher. Also ist es schon so klar, wenn du die Puppe dann intus hast und ihr zusammen seid auf der Bühne, wie der so tickt und was der sagt? Oder hast du vorher recherchiert oder kommt es dann, ist das eine Impro, die vielleicht dann auch passiert, weil die Figur so ein Teil auch natürlich von dir ist und funktioniert?
Also in erster Linie haben wir das, ganz am Anfang haben wir wirklich überlegt, geschrieben und dem Regisseur zusammen haben wir das gemeinsam kreiert. Dann habe ich dann noch was dazu gemacht. Dann hat sogar meine Mutter noch was. Dann habe ich mit meiner Mutter noch Gags entwickelt. Ganz am Anfang. Das war sehr, sehr witzig.
Toll.
Und der Kalle, ja, der kam einfach so aus mir raus. Es ist auch total verrückt, weil in dem Moment, wo ich die Puppe spiele, bin ich das nicht mehr.
Ja.
Die Rolle geht in die Puppe über.
Ja.
Ne, das ist halt wirklich.
Ja, ich bin halt, wie ich bin, ne? Ich bin ein Rock'n'Roller, ne? Und ich singe einfach nur.
Singt halt wie in der Schnabel.
Nein, der Schnabel ist mir gewachsen.
Ja, dir ist der Schnabel gewachsen. Also, Dudu ist der Schlagersänger und Kalle ist der Rocker.
Ja.
Und Dudu singt sehr gerne Helene Fischer.
Natürlich.
Und sämtliche Schlager aus allen Bereichen, auch alte Schlager. Und er ist so ein bisschen der kleine Narzisst. Aha. Der muss mich auch immer fertig machen. Er muss mich immer vorführen. Er muss mir immer sagen, egal welche körperlichen Mängel ich so hab.
Du hast Zellulite, Schenkel. Ich hab keine Zellulite.
Jetzt legt er damit an. Ja, also so ist er drauf. Ne? Und er singt. Lustig, wir sind hier im Café und.
Bis jetzt.
Ah, da ist noch.
Gar nichts. Bisher reagiert keiner.
Und die 4. Puppe.
Ja.
Das ist Leonie.
Ach ja.
Die vegane Löwin.
Die wir hier auf dem Cover vielleicht sogar haben.
Ja. Ich bin ein bisschen kleiner und jünger. Ich bin auch noch ganz klein. Ich bin erst 4. Weil ich kann dann erst in der 2. Show dazu. Und ja, ich bin eine Löwin und ich bin Veganerin.
Genau, sie singt Britney Spears. Ich will nicht so laut singen.
Es ist so toll. So geil. So, ja, Wahnsinn.
Und The Lion Sleeps Tonight?
Ja, genau. Und ja, also die Leonie, das war dann sozusagen das Pendant. Weil die anderen sind ja auch alle so ein bisschen frech. Also Adelheid, die ist ja auch so ein bisschen die Grande Dame und die Diva. Oder aber auch nicht wirklich, weil sie vergisst dann immer wieder, dass sie eine Diva ist und quatscht den Mann in der ersten Reihe an und möchte mit ihm Likörchen trinken.
Natürlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ein verkannter Opernstar ist, glaube ich, Frau Adelheid.
Wie lange?
Und ja. Leonie habe ich, genau, und Leonie habe ich dann, da wollte ich noch mal dieses Nette, das Liebliche. Und sie ist halt einfach auch so die Zartheit.
Mhm.
Sie hat auch so jetzt, ich merke witzigerweise, dass die Puppen sich auch weiterentwickeln.
Ne?
Wird jetzt auch langsam reifer.
Passiert einfach.
Ich werde selbstbewusster.
Ein bisschen selbstbewusster wird sie. Und die ist jetzt dann in der zweiten Show. Also ich habe dann noch eine zweite Show geschrieben.
Aha.
Und da ist sie dann sozusagen die neue.
Spannend.
Mittlerweile arbeiten wir auch an der dritten Show schon. Die soll dann im Herbst 27 rauskommen.
Ach, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Gibt es geplanten Nachwuchs?
Überlege ich noch.
Ach.
Also, ich finde immer, die Puppen haben ja so viel Potenzial und so viel zu erzählen. Und es ist ja nicht nur, dass ich die Sprechstimme finden muss,
meinen
Puppen. Ich muss ja die Gesangsstimme finden.
Ja, Wahnsinn.
Und ich war sogar mit dem Kalle, war ich bei einer Phoniaterin.
Ach.
Ich habe da angerufen, weil ich merkte so, ich habe die Stimme habe ich richtig entwickelt, die musste ich suchen. Und dann bin ich hin und es war so lustig, weil ich habe gedacht, ich kann ja jetzt nicht einfach da in die Klinik gehen und sagen, hier guten Tag, ich bin die Mozzarella und ich wollte mal hier die Stimme testen lassen. Und dann habe ich die Puppe halt mitgenommen und das war natürlich ein Riesen-Event. Die wollten mal Fotos haben.
Na klar.
Dann haben sie mir in den Hals geguckt, haben Kalle in den Hals geguckt. Gibt es auch noch witzige Fotos von. Also es ist schon eine Herausforderung, dann auch eben mit diesen Stimmen dann auch zu singen.
Ja.
Und es sind jetzt 4 Gesangsstimmen, inklusive meiner Stimme, weil ich ja auch in meiner Show auch noch als Sängerin auch.
Wahnsinn, ja.
Das heißt, 5 Stimmen in einer Show. Und vielleicht gibt's noch mal was Kleines. Also ich
überlege. Wir dürfen gespannt sein.
Ja.
Wie lange hast du denn gebraucht, um erstmal Bauchrednerin zu werden und es so zu perfektionieren, wie du es jetzt kannst?
Das Verrückte war, bis ich meine erste Show tatsächlich geschrieben hatte, habe ich das in der Tat gar nicht so viel geübt.
Ach.
Ich wusste, dass ich es kann, dass es geht. Und erst mit den Proben der Show habe ich dann gedacht, ja, ich übe das jetzt mal. Also ich mache das. Und dann, natürlich habe ich es vorher auch schon geübt, aber da ich damit nicht auf der Bühne war, hatte ich ja gar nicht die Kontrolle. Ich habe mich natürlich dann vor den Spiegel gestellt und so weiter. Und dann irgendwann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, guck dir bitte jetzt mal den Durchlauf an und guck nicht die Puppe an, und guck nur auf die Stellen, wo ich den Mund aufmache oder wo dir irgendwas auffällt und schreib die bitte auf.
Ja.
Und so habe ich das dann für mich trainiert und habe dann natürlich auch noch an meiner Technik gefeilt, weil jeder Mund ist anders. Ne? Weil sie sagen natürlich, oh, wie machst du das, ohne die Lippen zu bewegen? Dann sage ich, ja, es gibt eine Grundtechnik, aber jeder muss letztendlich auch seinen eigenen Mund erstmal anatomisch untersuchen.
Genau. Und dann noch on top der Gesang, wie hast du das geschafft? Dann noch on top der Gesang?
Ja, der kam ja einfach aus mir raus, weil ich Sängerin bin und ich habe es einfach ausprobiert. Also,
ja, aber als Bauchrednerin, das finde ich ja so spannend.
Ja. Ich habe dann, also den Dudo hatte ich ja schon. Gut, das war so die Baby-Krechtsstimme.
Mhm.
Und bei der Adelheid, ja, da habe ich dann einfach geguckt, ob das hat funktioniert, weil ich habe einfach gedacht, ja, üben, viel Training, viel üben, immer wieder ausprobieren.
Ja.
Und wie gesagt, Kalle war der Schwierigste. Kalle ist auch immer der am längsten Männergrippe hat, wenn ich mal krank bin. Weil wenn ich krank bin, sind ja alle krank, ne?
Natürlich.
Und bei ihm ist die Stimme schon,
ja, ich bin ein ganzer Kerl, ne? Ja, das ist bei mir, ich habe auch ein bisschen rauere Stimme, ne? Da ist er ein bisschen anders, ne? Oder dann ist er nicht gesund werden, dann hier, das dauert ein bisschen, dauert.
Juhu! Und bei Adelheid, letztens hatte ich einen Auftritt, dann haben wirklich ich wurde, also man fragt, es wird ja immer gefragt, schaffst du das stimmlich?
Ja.
Stimmlich, sage ich, ist es Technik. Also
ja.
Die Stütze, die du ja auch als Schauspieler kennst, die spielt eine ganz große Rolle beim Bauchreden, weil du musst wirklich den Körper ganz stark stützen, damit du nicht auf dem Stimmmaterial irgendwann landest, also du nicht auf dem Fell gesingst sozusagen. Und das ist natürlich beim Singen extrem. Und es hilft viel Schlaf und Ingwertee und überhaupt Tee.
Ach ja.
Und einfach Ruhe. Ich brauche auch privat sehr viel Ruhe. Aber warum erzähle ich das? Wenn ich wirklich mal krank bin, also ich gucke, Schnupfen macht nichts, Husten macht nichts, Kopfschmerzen macht nichts. Aber wo es dann aufhört, ist natürlich
die Stimme
weg ist. Oder bei Fieber, weil das kann man ja dem Körper dann auch nicht antun. Das war letztens dann tatsächlich auch so. Ich wurde krank und merkte das auf der Bühne. Und ich merkte dann auch, wie unterschiedlich krank die Puppen waren.
Die, ach, einen konnten so auch,
die anderen konnten nicht. Ne? Ja, und das war dann schon so ein Moment, wo ich dann merkte so, hui.
Oh mein, das glaube ich.
Aber ich habe es noch durchgezogen bis zum Schluss.
Wie lange machst du das jetzt schon? Also privat, also selbstständig mit den Puppen unterwegs zu sein? Wie lange machst du das jetzt?
Ja, also 2016 hatte ich meine Premiere.
Mhm.
Und 2017 habe ich einen Wettbewerb gemacht, der nannte sich Kabarett-Bundesliga.
Aha.
Da sind 14 Künstler gegeneinander angetreten und immer 45 Minuten jeder, und das Publikum musste dann entscheiden, wen er besser fand. Und ich mag eigentlich überhaupt keine Wettbewerbe, aber das war so ein Brandbeschleuniger für mich.
Ja, wo war das?
Das war deutschlandweit.
Ach Quatsch.
Das war wirklich
so ein Wettbewerb, ein Bauchredner-Wettbewerb, oder?
Nee, das war ein Kabarett-Wettbewerb, Kabarett-Comedy-Wettbewerb.
Wow.
Ich war dabei.
Toll.
Und tatsächlich, um den Bezug zu Berlin jetzt herzustellen, in den Ölmäusen war dann die Finalfeier, also von den Gewinnern. Und ich habe damals den dritten Platz gemacht.
Wahnsinn.
Das direkt am Anfang. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 5, 6 Auftritte solo und bin dann in diese Kabarett-Bundesliga gerutscht. Gibt es heute leider nicht mehr, den Wettbewerb. Und das war für mich natürlich ein Brandbeschleuniger, dass ich dann auch viele Kleinkunstbühnen kennengelernt habe. Und einige dann auch dabei geblieben sind und mich engagiert haben. Und danach ging es dann los. Dann auch mit Fernsehen und mit noch mehr Wettbewerbe gewonnen und dann auch mal den ersten Platz gewonnen.
Wow, ja. Man sieht es, wenn man auf deiner Seite steht, ist man sehr beeindruckt. Ich war es zumindest. Also wenn ihr mal Lust habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Wie lautet die Seite?
www.mozzarella.de.
Perfekt. Ach, das geht ja runter wie Öl. Sag mal, jetzt apropos, du hast es schon angesprochen, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Berlin, hast du einen Zugang zu Berlin? Ist das so, sieht man dich mal euch die Puppen da spielen, oder andersrum gefragt, bevor wir dazu kommen, was ist Berlin für dich?
Das ist sehr spannend, weil mein Onkel kam aus Berlin.
Aha.
Ja. Und ja, ich wurde schon mit Berlin konfrontiert, als ich 3 Jahre alt war.
Mhm.
Und mein cooler, langhaariger Hippie-Onkel, der hat mich krass geprägt, und meine Tante natürlich auch. Und wir waren damals in Berlin, als die Grenze noch,
ach toll, spannend,
war.
Ja.
Und ich musste dann wirklich als 4-jähriges Kind nach Berlin, und meine Mutter hatte noch eine Freundin in Ostberlin.
Ja.
Und wir sind dann oft zum Alexanderplatz gefahren. Und
durch den Tränenpalast da noch irgendwie eingecheckt?
Ganz schlimm. Also ich weiß, also es war, also ich habe als 4-5-Jährige tatsächlich das Harte da erlebt. Also wir waren an der Grenze, und dann kam dann der Mann mit dem Maschinengewehr auf uns zu und zwang meinen Vater, die Rückbank rauszureißen. Und mein Vater sagte, ja, da ist nichts, die kann man gar nicht rausreißen. Doch, doch, die kann man rausreißen. Und ich saß weinend bei meiner Mama auf dem Schoß, und die Rückbank wurde rausgerissen, und dann durften wir irgendwann weiterfahren.
Mit einer kaputten Rückbank.
Ja, die hat er dann wieder reingekriegt. Also,
oh Gott.
Das ging anscheinend schon,
Wahnsinn,
die wieder reinzubauen. Und dann haben wir die Freundin von meiner, also wir sind ja erst nach West-Berlin, die Schwester meiner Mutter besucht, und dann irgendwann nach Ost-Berlin die Freundin meiner Mutter besucht. Und ich kann mich halt noch sehr gut an den Alexanderplatz erinnern. Und wir sind dann in dieses Café, in diesen Fernsehturm gegangen.
Ja.
Und dann sagte mein Vater, oh, das ist total toll, das dreht sich. Und ich habe mir das natürlich so vorgestellt, so, wow, ist ein Karussell, das dreht sich. Und da fliegen die Kaffeetassen rum im Restaurant. Und dann stand ich da und ich so, das dreht sich doch gar nicht. Ja. Und mein Vater, doch, stell dich da mal an das Fenster und merk dir mal einen Punkt. Und dann guckst du 10 Minuten später auf den Punkt, dann ist der schon wieder woanders. Och, das war nicht
so langweilig.
Das war nicht voll langweilig. Ich denke so, oh nee. Ja, und dann war mir tatsächlich auch nach dieser Begebenheit an der Grenze als Kind extrem schlecht. Mhm. Ich weiß auch, dass mir das damals sehr zu schaffen gemacht hat als Kind. Und dann, als dann irgendwann die Grenze offen war, bin ich in Berlin S-Bahn gefahren, weil ich war tatsächlich in dem Musical Shakespeare und Rock'n'Roll in Berlin engagiert damals.
Nein, da kennst du Bernhard Kurz.
Ja.
Das gibt's ja nicht. Ja, guck mal, so schließt sich der Kreis. Also mache nämlich auch ganz viel mit ihm oder ihm bin bei den Beatles und bei Elvis dabei.
Jetzt. Aber also, ich habe nur ganz kurz gegangen, weil wir sind dann nach Bremen gegangen. Das war die Endphase von Shakespeare.
Du hast da mitgewirkt?
Ja, war die Gloria.
Nein, ich habe das geliebt. Ich habe es 3-mal gesehen. Das war ganz groß. Also da war die in diesem Spichernstraße da oben, Schaperstraße.
Ja, Schaperstraße.
Genau. Ich komme im Musical-Theater. Toll.
Genau, das... Das war die Endphase, bevor die nach Bremen gegangen
sind. Das war ja äußerst erfolgreich, ja.
Das war erfolgreich, es hat Spaß gemacht.
Ja.
Ich habe eine Rolle gespielt damals, die viel zu alt für mich war, die damals die Gitte Henning gespielt hat.
Wunderbar, ja.
Alle hatten noch die Gitte Henning im Ohr. Und ich so, es wurde... Und dann hat es ja auch noch einen Schauspielcoach und der habe ich dann gearbeitet. Das war auch unheimlich spannend.
Toll.
Zeit.
Und ich weiß, Berlin nochmal anders mitbekommen,
quasi. Berlin von der... Ja, und ich war ja dann das erste Mal wieder, seit ich Kind war, in Berlin. Und dann bin ich S-Bahn gefahren und plötzlich, oh, da wird mir jetzt noch ganz anders, kommt dann die Ansage in der S-Bahn, Alexanderplatz. Und
oh.
Ich hatte eine Gänsehaut und fing schlagartig an zu weinen.
Nein.
Ich musste aufpassen, dass ich nicht, mir wird, boah, ich merke
echt?
Mich jetzt noch.
Das ist ja
noch.
Toll, wow. Also ich bin ja, beeindruckt.
Ich tief berührt.
Wow.
Ich war, und ich stand da und ich denke, oh Gott, das ist... Es ist jetzt hell hier.
Ja, ja.
Ich habe das als Kind immer dunkel in Erinnerung gehabt. Es ist hell und es ist schön und huh, es.
Ach toll.
Ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, ja.
Stark.
Und die Freundin meiner Mama, die kam dann auch irgendwann mal in meine Show, weil sie immer besucht haben.
Nein. Doch. Ist ja toll.
Ja.
Und wann können wir dich in Berlin besuchen kommen?
Vielleicht? Am 22. 5. Achtung, 27.
Und wo?
In der Anna Spree.
Ach, toll.
Ja, das ist so ein Theater, das ist so wie Rosa Schlüpfer oder Axel Schweiß. Oh, Kalle. Ja, das heißt Anna Spree. Ne? Da könnt ihr, hier gibt auch schon Karten, könnt ihr jetzt schon Karten kaufen. 5.27, ne? Dann sagen wir, einander.
Sehr gut.
Yeah,
gibt es noch was, wo du hinträumst, was du noch erreichen möchtest mit den Puppen, mit dir, wo du sagst, das ist noch ein Ziel, da will ich mal spielen, weiß ich, der Madison Square Garden oder keine Ahnung.
Bei uns im Festspielhaus in Baden-Baden.
Ach,
ja.
Hört ihr bitte, hier ladet mal Mozzarella ein, lohnt sich. Ja. Ach spannend, echt, ja.
Ja.
Ich habe gehört, das Haus in Baden-Baden ist ja quasi privat finanziert. Da hat die Stadt gar nichts gegeben.
Das läuft über einen Förderverein tatsächlich.
Ja, wäre doch mal perfekt. Warum sollen die dich nicht einladen?
Ja, die Zuschauer dürfen natürlich noch
kommen. Ja, die kommen doch dann. Wenn du das spielst, das passiert auf jeden Fall. Ach, das ist ja ein tolles Ziel. Wow, wunderschönes Haus. Ja, stimmt.
Ja.
Großartig, ich meine, vom Feinsten. Und wie sieht es jetzt dieses Jahr 2026 noch aus? Wir befinden uns ja noch gerade, was steht da noch so an?
Och, wir haben ja immer einen Tourplan von 130 Shows deutschlandweit.
Ach ja, toll.
Wir spielen tatsächlich, wir hatten jetzt in den Wühlmäusen einen Auftritt kürzlich. Und tatsächlich der nächste Berlin-Auftritt ist erst 27.
Ja, das ist ja bundesweit.
Wir sind bundesweit. In Hannover. Wir sind
toll.
Wir sind in Dortmund. Das ist für mich als Schalker ist das eine große Herausforderung. Eine große.
Ja, Kalle.
Ja. Das macht da nicht alles so das Showgeschäft, ne? Das ist schon hart, ne? Ist schon hart. Aber ist schön hier in Dortmund, ist schön.
Ja, da spielen wir beim Hansa-Theater Hörde. Aber wir sind auch in Stuttgart im Theaterhaus. Wir sind in Karlsruhe im Sandkorn-Theater, nur mal
in Mainz im Unterhaus, in Wiesbaden im Theater im Pariser Hof. Mal gucken, was mir jetzt so spontan. Ja, nächstes Jahr haben wir auch unsere Saarland-Premiere. Wir haben noch nie unser Solo im Saarland gespielt.
Wohl, 27 dann.
Ja. Mhm. Ruhrgebiet, Essen, Strattmanns und einfach mal auf meine Website gucken, mozzarella.de. Da stehen immer alle Termine und auch natürlich auf Facebook und Insta stehen die auch. Kann man einfach immer schauen. Die wird ja permanent aktualisiert und wir spielen auch manchmal in kleineren Orten.
Ja.
Da findet bestimmt jeder was.
Also, es ist total spannend und ich finde, du bist so eine quirlige, kreative Person. Ich liebe das, was ich gesehen habe von dir und den Puppen. Das macht echt Spaß und es ist faszinierend, wie ihr eins werdet, also du und deine Puppen, aber auch wie das in eins übergeht. Der Gesang, das Gespräch, die Moderation oder auch das ganze Programm. Also es lohnt sich definitiv. Ihr müsst unbedingt mal in eine Show. Guckt auf der Seite nach. Ich könnte immer noch so weitermachen. Nein, es ist wirklich total labend auch, weil du so schön erzählt hast, auch der ganze Start, auch wie du da reinkommst. Vielleicht ist ja der ein oder die andere von euch da draußen auch inspiriert und schreibt dich mal an. Ansonsten müsst ihr in die Show gehen. Ich sage jetzt schon leider danke, weil ich finde, wir haben so schön jetzt so 40 Minuten sind so schnell umgegangen und wir müssen uns unbedingt wiedersehen und ich will wissen, was da vielleicht auch an Nachwuchs folgt, was da noch alles bei dir passiert. Das ist ja wirklich unglaublich. Noch ein paar letzte Worte oder ein Gesang? Vielleicht hast du noch einen Gesang?
Ich kann jedem immer nur empfehlen, hört auf euer Herz. Hört auf die Talente, die ihr schon als Kind habt. Lasst euch nicht einreden, das kannst du nicht oder das ist Quatsch. Wenn mir damals als Kind ein Engel erschienen wäre und gesagt hätte, vergiss Mathe, Chemie, Physik, sing weiter und sprich weiter mit deinen Puppen, den hätte ich ja für bekloppt erklärt. Ne?
Schön, wow.
Und es ist halt tatsächlich so, dass das, man sieht es oft bei Kindern schon, wo die Talente sind. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das Kind auch ernst nimmt und das auch fördert und auch das Kind sich selber ernst nimmt oder dass die Jugendliche dann auch sagt, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt, das ist mein Talent. Und dann funktioniert es auch. Und vor allen Dingen nicht aufs Geld gucken, nicht auf die Karriere gucken, sondern auf das gucken, was macht dir Spaß. Und dann ist viel Arbeit, viel Disziplin, aber trotzdem, dann trägt das irgendwann Früchte.
Und ich kann nur sagen,
starke letzte Worte. Das ist vielen, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in dein, in euer Leben. Ganz viel Erfolg. Bleib gesund und liebe Grüße natürlich auch an deinen Ehemann, der uns hier gegenüber sitzt.
Also sehr schön.
Ja, und euch da draußen, ihr denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.